Ganz wichtig, zum Start des Jahres 2017. Frohes Neues in die Runde, der erste Telekom-Basketball-Podcast des neuen Jahres. Ja gut, ich bin alleine. Also das ist negativ, dass Buschi nicht da ist, aber für Buschi ist es positiv, denn der ist immer Skifahren um diese Zeit. Ansonsten ist es immer noch so ein bisschen ruhig, oder? Also draußen, ja, das braucht alles ein bisschen Zeit, um in die Gänge zu kommen. Und wir fangen auch ganz behutsam an mit unserem Podcast 2017 und telefonieren uns einfach mal so durch die Republik, wer denn so da ist. Und da fangen wir am besten mit der Hauptstadt an. Also natürlich ist der Schwerpunkt heute Basketball. Wir wollen auch nicht zu sehr rumphilosophieren. Wir sind froh, dass wir 2016 überlebt haben. Und jetzt zack, mit neuem Schwung in die Runde. Aber natürlich auch mit so einem kleinen Rückblick, wie das dann so ist. Und Ausblick auf das, was vielleicht kommen wird. Hauptstadt habe ich gesagt, Hauptstadt ist Berlin. Hauptstadt ist für uns Basketballer natürlich im Wesentlichen Alba Berlin. Und wenn wir Alba Berlin sagen bei Telekom Basketball, dann meinen wir natürlich auch immer unseren Chefreporter für unsere Berliner Spiele.
Hallo.
Das ist Alex Frisch. Da ist er. Hallo, Alex.
Direkt in die Sendung rein, oder was?
Ja, natürlich. Wir machen das heute so richtig live-ig. Also keine Vorwarnung, kein Vorgespräch. Zack, bumm.
Ja. Super.
Ja, schieß los. Ja, okay. Der Alex ist Richter, der geht direkt ins Eingemachte, da kann man nicht hier lang rum lamentieren. Okay, Rückblick, Alex, Alba Berlin. Nee, weißt du was? Wir wollen das ja auch nutzen, dass man dich besser kennenlernt. Haha, du bist ja auch mittlerweile, also du bist ja auch ein bekanntes Gesicht, bekannte Stimme. Und dann will man, das ist einfach so, dann wollen die Leute mehr über einen wissen. Also, dann erzähl doch mal von deinem Jahr 2016. Was war der schönste Moment, also den man so sagen kann? So.
Also wir bleiben sportlich.
Nein. Wir wollen auch den leicht privaten Alex Frisch hören.
Ja, das ist natürlich, also ich fange mit dem Sportlichen an, dann wird es leichter auf das Private zu kommen, weil eins sticht einfach heraus und ist natürlich auch mit dir verbunden. Das schönste Basketballerlebnis im Jahr 2016, das war das Final Four in Berlin.
Stimmt.
Das Euroleague Final Four, das ich mit dir zusammen begleiten durfte,
ja,
für Telekom Basketball.
Das war schon ein Highlight. Das war ein Highlight, also da hat vieles gepasst, das Sportliche, die Produktion an sich, auch sehr interessant, das ist alles sehr, sehr aufwendig und schön gewesen. Okay, das war schon mal dein sportliches Highlight. Leicht mit dem Privaten verbunden, weil wir uns häufiger gesehen haben. Wir sehen uns ja eigentlich gar nie.
Also du bist ja, so bei Telekom Basketball. Jeder hat so seine Region, ne? Und
genau.
Da bleiben wir meistens. Ich bin nun mal schwer mit Berlin verbunden, eben auch beruflich, weil ich eben noch einen normalen Job habe, wo ich 5 Tage die Woche mit beschäftigt bin. Und deswegen bin ich einfach ein bisschen eingeschränkter, was das Reisen angeht. Denn die Familie verlangt natürlich auch, dass man am Wochenende noch ein bisschen Zeit hat. Und da sind die Berliner Spiele einfach logistisch viel besser zu organisieren, als wenn man jetzt eben noch nach Braunschweig, Oldenburg, Jena oder Vechta fährt.
Und du bist natürlich auch, also du bist ja ein Ex-Spieler von Alba Berlin. Bist du auch Fan von Alba Berlin? Und wie schwer ist es eigentlich dieses, ich glaube, dass du schon Fan bist, dass man das so ein bisschen auch im Kommentar vergisst, dass man auch Fan ist?
Also Fan würde ich nicht sagen. Also Basketball-Fan, Alba-Fan auch nicht. Natürlich bin ich Alba irgendwie verbunden. Das hat einerseits mit dem Verein, aber andererseits auch noch mit ein paar Menschen da zu tun, die man einfach von früher kennt. Marco Baldi, den gab es schon zu meinen Zeiten. Mit Henning Harnisch habe ich zusammengespielt. Tommy Torwart, der Betreuer, ist eben auch noch einer, mit dem man zusammengespielt hat, schon bei Lichterfelde. Deswegen wünsche ich dem Verein natürlich Gutes. Aber ob er jetzt das Spiel gewinnt, das ich kommentiere, das ist mir eigentlich relativ egal. Da lasse ich mich von dem Spiel immer so ein bisschen mitnehmen. Und ich glaube, als Kommentator kann man durchaus auch mal in einem Spiel seine Sympathien so ein bisschen verteilen, wenn das wirklich auf das Spiel bezogen ist, weil einfach eine Mannschaft toll spielt, weil es irgendwie eine gute Geschichte gibt, weil man sich so ein bisschen mitreißen lässt. Aber ob Alba jetzt in diesem Jahr Meister wird, ich wünsche ihnen, dass sie Meister werden, aber ob das dieses Jahr ist oder in den nächsten 5 Jahren irgendwann mal, da bin ich relativ leidenschaftslos.
Ja, gut, das ist ja auch die richtige Einstellung. Also man soll ja eine gewisse Objektivität, man muss sie sogar haben. Alba Berlin 2016, kann man, das ist natürlich, wir haben ja schon einige Trainer gefragt in den letzten Tagen bei unseren Live-Spielen und nach Rückblicken, und dann haben die natürlich immer unterschieden, Kalenderjahr oder jetzt saisonmäßig, weil natürlich mitten im Kalenderjahr ist dieser Cut der alten und der neuen Saison. Kann man trotzdem aus deiner Sicht für Alba Berlin irgend so eine Überschrift für 2016 finden? Also ich hätte zum Beispiel eine, und dann sage ich dir aber erst danach, was ich mir da vorstelle.
Tja, also erstmal, ich glaube, als Basketballer, Jahresrückblick ist für mich auch schwer, weil man lebt, wenn man mal Basketballer war, immer in Saisons und nicht in Jahren, ja, in Spielzeiten. Das ist heute auch noch so, dass ich immer in Saisons irgendwie denke, von Sommer zu Sommer. Und als Überschrift, ja, also fast eher eine Frage, ne? Wo geht's hin? Alba Berlin, das ist, glaube ich, so die Überschrift, die mir einfallen würde, weil der Verein sicherlich im Moment irgendwie so in einer Phase ist, wo er nicht ganz nach oben gehört, wo man aber wieder hin will. Die Frage ist eben, wie kommt man da wieder hin?
Wie gefällt dir sowas, das ist fast ein wenig überspitzt, auf der Suche nach Identität? Weil ich habe also im Kopf noch Marco Baldi, wenn ich das recht mich entsinne, an den Beginn der Saison, jetzt diese aktuelle Saison, nicht jetzt Kalenderjahr 2016, sondern 2016-17 Saisonbeginn, dass es erst auch mal für eine Mannschaft darum geht, eine Identität zu finden, weil der Fan, der regelmäßig hingeht oder der die Spiele verfolgt, sich damit identifizieren möchte. Wie wichtig, glaubst du, ist das und wie sehr fehlt das Alba oder haben sie es mittlerweile gefunden?
Also erstmal, dieser eine Podcast war übrigens auch ein Highlight, wenn der im Jahr 2016 war, du und Marco Baldi. Ah. Das war mein Lieblingspodcast. Mhm. Den habe ich auch mit Interesse gehört. Und die Frage nach der Identität. Alba hatte immer eine besondere Identität. Das war das Markenzeichen von Alba Berlin. Das hat man sich aufgebaut. Das hat man nach und nach, ich will nicht sagen verloren, aber es ist nach und nach ein Stück weniger geworden. In diesem Jahr, in diesem Sommer, mit einem Bruch, weil ich glaube, der große Vorteil, den man in den letzten Jahren hatte, war, dass man Sascha Obradovic hatte, einer, der im Fokus stand und der durch seine Geschichte, durch seine Vita und einfach durch seinen Charakter, durch seine Präsenz genau das vorgelebt hat. Ne? Also da hatte man immer jemanden, der dieses mit Leib und Seele Alba Berlin verkörpert hat. Den hat man jetzt nicht und deswegen ist es sicherlich sehr treffend, dass man auf der Suche nach Identität ist. Sowohl der Verein als auch die Mannschaft an sich, das kann man ja trennen, ist da im Moment sicherlich noch in einem Findungsprozess. Mhm. Wobei man, was die Mannschaft angeht, glaube ich, wenn man so die Tendenz der letzten 3-4 Wochen sieht, optimistisch sein kann, dass das in die richtige Richtung geht. Der Verein an sich, für den ist es wesentlich schwieriger, da jetzt eine neue Identität zu finden, eine neue Zielsetzung und dann auch zu gucken, wie man dieses Ziel dann erreicht.
Mhm. Alba hat ja seit Februar 2016 auch einen neuen Sportdirektor mit Imre Ojeda. Wie sehr hat er schon irgendwie seine Kompetenz mit einbringen können? Also ich hatte gedacht, dass er vielleicht den ein oder anderen Namen aus dem Hut zaubert, beziehungsweise nicht Namen unbedingt, aber man denkt immer, jemand, der so ein bisschen NBA-Vergangenheit hat, wie er Ojeda hatte, dass der so ums Eck kommt mit so zwei, drei, ja, Rohdiamanten oder dass man die Connection spürt, die er hatte. Hat man das Gefühl, dass Ojeda schon der Mannschaft das geben konnte, dem Verein das geben konnte, was man von einem Sportdirektor sich erhofft hat?
Also ich glaube, wenn man das erwartet, dann ist es nur so die Hälfte dessen, was man von einem spanischen Sportdirektor erwarten kann mit seiner Vita. Natürlich wäre es schön, wenn er mal den einen oder anderen ausgraben würde und mitbringen würde. Wir haben hier Spieler, ja, also da ist jetzt noch keiner dabei, der so richtig durch die Decke gegangen ist, der uns so richtig überrascht hat. Was ich glaube, was er dem Verein geben kann und geben wird, die Ergebnisse wird man erst mit Verzögerung sehen. Wenn man das so ein bisschen verfolgt, ich habe ja auch mit ein paar Leuten aus der Jugendabteilung Kontakt, dann ist das schon so, dass er, und man hat ja da noch einen zweiten dazugeholt, Raul Rodriguez, einen Leiter Jugend, dass die schon ein großes Augenmerk auf die Gesamtentwicklung legen. Und das klares Aufgabenprofil von Ihnen ja auch ist, die Verknüpfung von dieser riesigen, von dieser unglaublich großen Jugendabteilung mit der Profimannschaft hinzubekommen. Und dort, ja, wie das immer so ist, Strukturmaßnahmen, die wirken eben nicht innerhalb von 3-4 Monaten, die wirken dann innerhalb von 1, 2, 3, 4 oder 5 Jahren. Mhm. Und da sind so die ersten Grundsteine gelegt worden, dass man, glaube ich, ganz optimistisch sein kann. Also in Berlin ist jetzt sehr speziell, aber man hat jetzt zum Beispiel wieder einen Pro-B-Verein hier in Berlin, der mit Alba kooperiert. Das heißt, hoffnungsvolle junge Spieler, wie zum Beispiel Zöker, der jetzt ja auch bei den Jugendmeisterschaften sehr erfolgreich war. Die spielen mit Doppellizenz in der Pro B, was dann so ist wie eine zweite, dritte Liga. Und das hat uns in Berlin einfach jetzt über Jahre gefehlt. Und das ist auch ein Grund, warum sich junge Spieler hier sehr, sehr schwer getan haben, um sich zu entwickeln.
Mhm.
Und ich glaube, dass das eben so ein Augenmerk ist, ja auch, das ist ja so das Kennzeichen des spanischen Basketballs. Natürlich haben die tolle Ausländer, aber das hast du ja auch schon oft gesagt, das sind häufig Rollenspieler, das sind spanische Spieler.
Mhm.
Und interessant, und ich glaube, daran wird man auch einen Ojeda am Ende messen, was hat er getan für die Entwicklung von einheimischen Spielern?
Okay, gut, das ist sicherlich ein Maßstab und du hast natürlich recht. Das ist das auch, was uns Marco Baldi und was uns Alba Berlin immer wieder auch sagt. Jetzt sind wir natürlich als Beobachter in den vergangenen Jahren mit diesem Satz groß geworden, die drei großen Bs. Oder beziehungsweise, das ist natürlich auch ein Begriff, ja, natürlich ist das von den Medien kreiert, mit Bamberg, Berlin und Bayern. Und jetzt ist in diesem Jahr Bamberg, Bayern und Bayreuth die drei großen Bs. Kann das der Anspruch sein von Berlin und auch vom Hauptsponsor und von allen Sponsoren, dass man jetzt sagt, okay, die Zeit ist vorbei mit dem großen B, jetzt müssen wir sehen, dass wir die jungen Deutschen entwickeln, wir haben das größte Jugendprogramm Deutschlands, das ist super. Lebt man nicht auch ein bisschen von Visionen und von, wir wollen den Bayern ein Bein stellen, wir wollen Bamberg ein Bein stellen, wir sind Alba Berlin. Ist das nicht alles etwas zu viel Understatement gerade?
Ich glaube, dass mit der Schiene, die man jetzt fährt und die man hier in Berlin fahren muss, würde ich sagen, dass man das nur fortführen kann, wenn man eben diesen Anspruch nach oben hat. Das ist absolut richtig, würde ich unterstreichen. Du hast die Halle, du musst irgendwie 15.000 Leute in die Halle bekommen, kriegt man nicht, kriegen auch die Eisbären übrigens nicht mehr rein, aber du musst schon irgendwie einen Schnitt von 10 oder 11 haben, um in dieser Halle spielen zu können, damit das irgendwie auch eine Wirkung hat. Und bei Alba, glaube ich, war ja immer ein Verein, der sehr europäisch orientiert ist. Das ist, glaube ich, auch so ein Markenzeichen, was ihn abhebt von vielen anderen Vereinen, die erst in den letzten Jahren entdeckt haben, welchen Wert der europäische Wettbewerb hat. Und das hat Alba immer im Auge gehabt. Ich glaube, Alba geht es nur darum, Alba muss als Standort Berlin und als Verein Alba Berlin mittelfristig wieder in die EuroLeague. Und ich glaube, das ist die Zielsetzung,
genau,
die sie verfolgen.
Ja.
Und auf welchem Wege sie die verfolgen, das erschließt sich nicht immer. Da findet auch einiges hinter verschlossenen Türen statt.
Ja.
Berlin hat ja traditionell sehr gute Verbindungen zur EuroLeague, hat sich ja auch zum Eurocup bekannt. Und das muss auf kurz oder lang wieder der Fall sein. Man muss hier die Perspektive haben, dass man kontinuierlich in der EuroLeague stattfindet. Ja,
anders geht's in Berlin, glaube ich, nicht. Du bist irgendwie um diese private Geschichte rumgekommen, oder? Habe ich das Gefühl, oder?
Also meine Familie, wir bauen ein Haus. Das ist das aufregendste Thema 2016 gewesen. Ja, also das ist.
Wo denn? Also innerhalb der Stadtgrenze oder irgendwo, wo es grün ist und.
Ja, du wirst es nicht glauben, aber man kann das verbinden. Wir sind innerhalb der Stadtgrenze geblieben und verbinden es mit Grün und mit sogar ein bisschen Wasser in der Nähe.
Ach komm.
Das ist dann in ganz im Südwesten.
In Klado, Südwesten. Spandau. Da ist doch der Wannsee im Südwesten.
Richtig, nee. Genau. Sozusagen Wannsee ist verbunden mit dem Stadtteil, den ich ziehe, mit einer Fähre.
Ach, ist nicht dein Ernst.
Mit dem Auto fahren, aber es ist ein bisschen außerhalb, aber es ist innerhalb der Stadtgrenzen, genau.
Du kannst mit der Fähre von deinem neuen Haus zum Wannsee fahren.
Jetzt Telekom Basketball, wir werden alle ordentlich bezahlt, das ist auch mein normaler Job. Ich habe kein Wassergrundstück ergattern können, aber wenn ich mit dem Fahrrad 5 bis 6 Minuten fahre, dann komme ich zur Anlegestelle, dann kann ich tatsächlich mit der Fähre in die Stadt fahren, tatsächlich, ja.
Das ist ja Weltklasse. Also das ist was für, da kriege ich schon fast feuchte Augen, das will ich sehen. Ich fahre da einfach mal hin. Ich bin zwar noch nicht eingeladen, aber vielleicht
also die Einladung
zwei
spreche ich hiermit aus, sehr gerne.
Das wollte ich erreichen.
Die Einweihungsparty gibt's und im Folgenden, wir haben genug Platz, sogar mit Übernachtungsgäste, wenn du dann in Berlin bist.
Sehr gut.
Dann werden wir die Reisekosten drosseln, indem du einfach dann mal auf dem Lande dann in der Pension frisch übernachtest.
Und ganz kurz noch, um das Private abzuschließen, wann ist das Haus fertig, damit ich das doch schon mal eintragen kann in meinen Kalender?
Das wird hoffentlich im Juni, Juli sein.
Sehr gut, Sommer.
Gut. Das, oder vielleicht August. Die Schule beginnt im September wieder. Die Schule muss auch gewechselt werden von den Kindern. Deswegen wäre das unser Zieldatum. Ich bin dafür natürlich nicht verantwortlich für die Fertigstellung. Das ist ein anderer Ex-Basketballer. Ich weiß nicht, ob ich dir schon gesagt habe. Weißt du, wer mein Architekt ist?
Jörg Ex-Basketballer.
Lüttke. Jörg Lüttke ist Arzt. Aber einer, habe ich dir mal gesagt, schwer drauf zu kommen. Ne? Stipo Papic.
Ach komm.
Ehemaliger Spieler, mittlerweile Architekt. Und der baut unser Haus, tatsächlich.
Das ist ja ein Hammer. Und Jörg Lüttke ist dann dein Arzt wahrscheinlich.
Ja, ist nicht, ich glaube, darüber haben wir neulich gesprochen, das trennt man ja doch so ein bisschen, ne? Dass man tatsächlich
das doch nicht dann,
gegenseitig Trauzeugen und Paten der Kinder und sowas, aber das haben wir bisher noch nicht gemacht.
Okay, den Blutdruck misst ein anderer.
Dann rufe ich ihn auch an, dann bringt er mir mal was vorbei oder sowas auf Rezept, aber das haben wir noch nicht gemacht.
Das war jetzt sehr viel Privates, Alex, so viel wollte ich gar nicht wissen.
Ihr baut mich immer so auf als den Unnahbaren, als den Richter. Jeder muss ja seine Rolle spielen. Bin ich natürlich überhaupt nicht.
Ja, aber gut, das Thema mit dem Richter sein, das finde ich, ganz im Ernst, hätte nochmal so einen Spezialpodcast verdient. Ich meine, welcher Richter ist schon Basketballkommentator in Deutschland? Das bist nur du.
Wahrscheinlich schon, ja. Ich kenne keinen anderen.
Gut, wir gehen nochmal kurz zu Alba. Coach Ahmet Çakı. Neuer Trainer. Ich habe mir für 2017 vorgenommen, ein bisschen positiver zu sein. Ich habe leicht den Ruf weg, dass ich extrem viel mecker. Ja, also versuche ich es positiv. Glaubst du? Kann man die Handschrift von hat der Trainer? Kann man die Handschrift von neuen Headcoach erkennen? Weiß man, was der so richtig will? Also so würde ich es mal formulieren, weil ich denke immer, so ein Trainer, der bringt ja was mit. Ja, so eine Art, der hat ja eine Vorstellung. Weiß man in Berlin genau, was dieser Headcoach für eine Vorstellung hat, wofür der so steht?
Abstrakt, glaube ich, weiß man das. Konkret ist es unheimlich schwer, weil die Fußstapfen groß sind. Denn es gibt wahrscheinlich in Europa nur wenige Coaches, die so eine sichtbare Handschrift haben wie Andrzej Obradovic. Das heißt, sind die Fußstapfen groß, in die er getreten ist. Ich würde es so formulieren wollen, dass man sieht die Handschrift, man sieht die Idee von Ahmet Çakı aufblitzen in jedem Spiel, mal hier und da über ein paar Minuten. Und ich habe das Gefühl, dass in den letzten Spielen es längere Phasen werden, in denen das, was er will, sichtbar wird. Und wenn das die Tendenz ist, dass man dann vielleicht im März, April oder im Mai auf einmal über 35, vielleicht über 40 Minuten seine Handschrift sieht, dann wäre das eine sehr organische Entwicklung. Und ich glaube, dann wäre Berlin auch wieder ein Kandidat, mit dem man in den Playoffs rechnen müsste. Das hat man jetzt ja, wenn man ehrlich ist, bis Ende November, Anfang Dezember nicht eigentlich so richtig denken können.
Also hat das was mit Obradovic zu tun? Jetzt gar nicht, also die großen Fußstapfen sind eine Sache, aber auch, dass die Philosophie, die Obradovic den Spielern beigebracht hat, dass es die schwer aus den Köpfen rauszukriegen war, kann man das vielleicht so sagen?
Dass ja, noch also ein alte meine, Muster. Es sind ja nicht so viele Spieler jetzt.
Naja, eben.
Es sind hauptsächlich wieder einige von den Deutschen. Es ist Kikanovic. Das ist klar. Also ich glaube, dass wenn man so aus dem Umfeld mal was hört, ist das eine große Umstellung. Das ist eine völlig andere Art zu kommunizieren. Das ist eine völlig andere Art zu motivieren. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe ja auch mit Trainern aus der serbokroatischen Basketballschule zusammengearbeitet. Und wenn du mal einen Pesic im Nacken hattest, dann ist jeder andere irgendwie doch für dich eine große Umstellung, ne? Und da musst du dich erst dran gewöhnen. Und das ist bei Obradovic ganz genauso, glaube ich.
Es gab ja beim alten Ägypten Ramses II., glaube ich, war es. Und der hat ja in die Obelisken und in die ganzen Wände seinen Namen reingestanzt, indem er einfach den alten Herrschernamen, den alten Pharaonamen mit größeren Hieroglyphen, ich sag mal, kaputt gemacht hat. Sodass dann am Ende Ramses II. Als riesengroße Hieroglyphe überall drin war. Und als der dann tot war, der Neue konnte keinen neuen mehr reinschlagen, weil dann wäre der Obelisk kaputt gegangen. Also das war so schwierig, einen neuen Stempel der Mannschaft oder beziehungsweise in dem Fall dem Volk aufzudrücken, weil das Alte noch so groß und so präsent war. Vielleicht ist es einfach auch wirklich schwieriger für Außenstehende, wenn man es einfach nur beobachtet und nicht aus dem Inneren der Mannschaft heraus erlebt. Aber so als Trainer schon einer, der ganz anders ist als diese serbokroatische Basketballschule, oder?
Ja, aber vielleicht einer, der diese Einflüsse ja auch aufgenommen hat. Er hat ja unter Ivković gearbeitet und hat das also auch kennengelernt. Und er hat auf allerhöchstem Niveau schon, nicht als Headcoach verantwortlich, das nur über einen kurzen Zeitraum, aber hat auf diesem Niveau auch schon gearbeitet. Und ich glaube, dass es der Liga insgesamt gut tut, ne? Dass die Qualität der Trainer, das hat sich ja auch verändert in den letzten Jahren, dass wir Trainer wie ein Trinkieri haben, die nach Deutschland kommen und die einfach befruchten. Und dass wir dann auch deutsche Trainer haben, die sich unglaublich entwickeln, wie Leibenat. Jetzt haben wir einen Dirk Bauermann, der wiederkommt, der Liga auch so unheimlich gut tun wird, über den wir uns ja wahrscheinlich als Telekom auch sehr freuen, weil er unser Kollege war in der Startsaison. Ich glaube, das ist einfach auch eine gute Entwicklung, dass man verschiedene Trainertypen hat, die einfach auch den Einfluss von außen bringen. Deswegen glaube ich auch, dass diese spanische Schiene, die Alba so ein bisschen der Liga gut tun wird, weil das sind Länder, in denen Basketball nochmal eine andere Tradition hat. Also gerade was so Sportdirektor angeht. Sportdirektor ist ein Beruf, ein Job, den gibt es in Deutschland seit 5-6 Jahren. Ja, langsam klar. Haben alle Vereine, glaube ich, einen in der ersten Liga, in der BBL. Und das gibt es in Spanien seit 20-30 Jahren. Ne?
Du, Alex, wir haben noch 120 Sekunden ungefähr füreinander. Und die würde ich natürlich ganz gerne nutzen für den Ausblick, logischerweise. Und wir beschränken uns, denke ich mal, auf den Ausblick bis zum Ende dieser Saison 2016-17. Also, deutscher Meister wird?
Brose Bamberg heißen sie ja nur noch.
Kommen die auch ins Top 8 bei der Euroleague?
Ja, also glaube ich dran, müssen sie auch. Also mit der Mannschaft, mit dem Trainer, mit dem Etat, wäre alles andere für mich. Keine Enttäuschung, aber also ich bin optimistisch, ich denke positiv, bin ein positiver Mensch, das schaffen die.
Pokal wird ja in Berlin stattfinden.
Ja.
Wer wird Pokalsieger?
Na, das ist ziemlich sicher Alba, ne? Mit Heimvorteil, mit dem Publikum im Rücken und mit der ausgewiesenen Pokalstärke, die man in den letzten Jahren gezeigt hat,
wird das Alba Berlin. Obwohl das ja so ein bisschen verpufft ist im letzten Jahr, dieser Pokalsieg, ne? Das war zwar super irgendwie, dann in München, wow, und dann aber buff, irgendwie nach 2-3 Wochen war die Stimmung
ja,
weg.
Ich meine, der Pokal, das ist ein schöner Titel, da kann man einmal richtig Party machen, einmal richtig feiern. Man schreibt ihn auf den Briefkopf, aber wenn wir ehrlich sind, der sportliche Wert ist begrenzt mittlerweile. Also auch gerade durch diesen Modus.
Ja. Ich fände es halt auch schön wie im Fußball früher, dass der Pokalsieger darf in irgendeinen Wettbewerb, ja, so Eurocup oder wo auch immer. Also das ist ja leider nicht gekoppelt, dass da noch so ein bisschen noch eine andere sportliche Motivation hinterstecken würde.
Ja, also ich meine, aber mit 2 Siegen einen Titel gewinnen könnte Alba Berlin, könnte das so schaffen.
Könnte funktionieren.
Das ja, ist schön, ist einfach, aber sagt auch so ein bisschen was über den sportlichen Wert.
Wer wird MVP?
Oh, Melli.
Melli, ah, okay. Interessant, den hatte ich letztes Jahr gewählt. Aber der wurde, glaube ich...
Vielleicht, wenn es jemand von Ulm wird, wenn die weiter so durchziehen, vielleicht Beb.
Ja, Beb? Du würdest Beb vor Morgen setzen?
Ja, ich glaube schon. Aber das ist eben auch wieder meiner Homebase geschuldet. Ulm sehe ich eben auch nur alle 2 Wochen mal auf Telekom Basketball. Ich sehe sie nicht live, ne? Aber das ist so mein Eindruck, wenn ich sie mal gesehen habe, ist das einer, der mich besonders beeindruckt. Und das ist ja auch so ein bisschen Prognose. Es geht ja nicht nur um die bisherigen Leistungen, sondern um das, was dann in den Playoffs vielleicht noch kommt.
Alles klar. Alex, ja, ich würde gerne mit dir weiterreden. Also zum einen, weil wir sehr wenig miteinander reden, was wir 2017 vielleicht ändern sollten, wie auch immer wir das tun, aber vielleicht schaffen wir es.
Fassen wir als Vorsatz, genau.
Richte dich darauf ein, dass ich im Juli dein Gästezimmer bewohnen werde. Ich musste meiner Cousine beibringen, die in Berlin wohnt, dass ich nicht bei ihr übernachte. Okay,
wenn es am Ende ein Glas Wein auf der Terrasse ist, ist es auch gut, aber die Einladung steht.
Perfekt. Gut, ich sag danke dir natürlich, ich glaube, ich habe es vergessen, oder? Frohes Neues, habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Sage ich frohes Neues zum Abschied und wünsche dir und deiner Familie alles Gute bei allen Projekten und natürlich bei allen Spielen. Und wir sehen uns auf jeden Fall irgendwie irgendwann.
Das machen wir. Gut. Ich wünsche dir auch alles Gute. Vielen Dank.
Danke dir.
Bis dahin, tschüss.
Ciao. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir haben schon über ihn gesprochen. Und wir werden ihn jetzt mal anrufen. Wir haben es ja gerade schon beim Alex so gemacht, das machen wir jetzt nochmal. Dass wir direkt mal durchklingeln. Er hat heute schon an diesem 2. Januar eine Pressekonferenz gegeben in Würzburg. Als neuer Trainer von S. Oliver Würzburg. Nach 4 Jahren waren es wohl Abwesenheit in der Easy Credit BBL. Bauermann. Ist er jetzt da? Dirk ist da. Dirk Bauermann. Hallo Dirk.
Michael, mein Lieber, ich grüße dich.
Du bist sozusagen live bei uns drin im Podcast. Wir haben das hier heute mega unkonventionell und richtig, ja, super freakig einfach rein und los gemacht. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr.
Wünsche ich dir auch, mein
Lieber. Das ist natürlich ein Cut, also mit dem neuen Jahr direkt 2. Januar, buff, neuer Headcoach bei S. Oliver Würzburg. Das kommt für viele überraschend. Erzähl doch mal, wie das sich entwickelt hat in den letzten zwei Wochen? Ich meine, da war ja Weihnachten dazwischen und dann wurde da ein Trainer entlassen. Wie schnell hat sich das entwickelt und warum bist du jetzt da, wo du bist?
Ja, hat sich natürlich dann sehr spontan nach dem Spiel der Würzburger in Bremerhaven entwickelt. Es gab den Anruf, die Kontaktaufnahme zur Agentur und mich dann relativ schnell dafür entschieden, dieses Angebot anzunehmen. Einfach weil ich hier ein großes Potenzial sehe, begeisterte Fanbase, dann die hohe Wahrscheinlichkeit des Hallenneubaus mit Bernd Freier und S. Oliver, natürlich ein auch sehr verlässlicher Eigentümer beziehungsweise
Hauptsponsor, ja.
Gesellschafter, ja. Mhm. Und das, finde ich, sind alles sehr gute Rahmenbedingungen, aus denen man etwas machen kann. Und sicher ist mir sehr schwer gefallen, den Iran zu verlassen. Das ist ein tolles Land mit wirklich sehr, sehr liebenswerten Menschen und eine sehr, sehr sportlich interessante Aufgabe. Aber am Ende in der Abwägung fand ich dann, dass das Würzburger Paket so interessant und so sexy war, dass ich gesagt habe, nee, komm, das mache ich jetzt.
Wir haben ja schon mal in einem Podcast über diese Aufgabe im Iran geredet. Du hast es jetzt gerade nochmal angesprochen, dass es dir wirklich schwer gefallen ist. Also ich persönlich, jetzt nur ich als Michael, ja. Also ich würde ja sagen, boah, gut, dass du da weg bist. Also für mich ist das ja immer auch so ein bisschen, Krisenregion ist ja auch falsch, aber was ist genau ist dir jetzt schwer gefallen? Also was hat dir jetzt richtig gut gefallen, was dir den Abschied da schwer macht nach dieser Zeit du warst ja direkt in Teheran, ja.
Ja, vor allem schwer gefallen ist es mir deshalb, weil du natürlich Verbindungen zu deinen Spielern aufbaust und auch zu den Assistenztrainern, zum Stab. Das waren wirklich alle super Typen, hoch engagiert. Und die Spieler waren einfach klasse. Also die waren total angenehm im Umgang, sehr hart trainiert, sind in vielerlei Hinsicht noch nicht verdorben sozusagen. Durch
Kommt da einer mit? Also kommt da jetzt so ein Iraner mit nach Würzburg als Spieler?
Nö, kommt jetzt keiner mit. Die spielen ja alle entweder im Iran oder in China. Aber es ist natürlich denkbar, dass man hier vielleicht den einen oder anderen auch mal in Deutschland im Würzburger Trikot sieht. Da gibt es junge Spieler, die ein großes Potenzial haben und die sicher auch in einer starken Liga wieder EasyQuel BBL eine sehr gute Rolle spielen können.
Aha, okay.
Aber jetzt kurzfristig sicher nicht.
Kurzfristig nicht. Du kommst jetzt in eine Liga zurück, die sich ja so ein bisschen, also du hast sie sicherlich verfolgt, aber aus deiner Sicht gesehen, wie hat sie sich entwickelt und worauf stellst du dich ein? Was sind so die ersten Aufgaben, die du mit deiner jetzigen neuen Mannschaft dann in Angriff nehmen wirst?
Die Liga hat sich sicher weiterentwickelt, strukturell wie sportlich. Wir haben jetzt eine Mannschaft in der Liga, die die allerhöchsten Ansprüchen europäisch gerecht wird. Wir hatten immer gute Mannschaften, die europäisch eine gute Rolle gespielt haben, aber so nah dran, auch an den größten, wie das Bamberg jetzt ist, war noch keiner. Das ist das eine. Die Liga ist nach wie vor sehr ausgeglichen. Da kann nach wie vor jeder jeden schlagen. Und es ist eine Liga, in der immer wieder Mannschaften eine Chance haben zu überraschen. Das haben insbesondere die Bayreuther in diesem Jahr wieder gezeigt. Sicher ist auch der erste Platz von Ulm im Augenblick alles andere als normal. Das ist sicher das Ergebnis langfristiger Arbeit auf ganz hohem Niveau. Kontinuität ist immer wichtig. Das zeigen jetzt auch die Ulmer. Also eine Liga, die sich weiterentwickelt hat, habe das sehr intensiv verfolgt. Meine Konzentration im Augenblick gilt weder dem nächsten Gegner noch dem übernächsten, sondern der Mannschaft selber und dem, was wir jetzt an Feinjustierungen vornehmen können, um die Truppe zu stabilisieren. Was uns sehr entgegenkommt, natürlich ist diese längere Pause durch das All-Star-Spiel, das gibt uns die Möglichkeit, quasi eine Mini-Vorbereitung einzuschieben. Und ich glaube, danach werden wir dann auch Schritte nach vorne gemacht haben. Und das wird sich dann, da bin ich überzeugt, auch in den Leistungen der Mannschaft widerspiegeln. Wie schnell wir da jetzt irgendwas hinbekommen, das uns hilft für das Spiel in Göttingen, das muss man sehen, ist aber auch nicht, um ehrlich zu sein, mein vorragendes Interesse, sondern für mich geht es darum, nach den 3 Wochen nach dem All-Star-Spiel dann einfach stabil zu sein und ein Stück weiter als
ja. Wir reden über die Würzburger und über das Team gleich noch ein bisschen. Ich möchte noch mal ganz kurz auf dein Coaching, auf deine Art und Weise zu trainieren, zu sprechen kommen. Ich bin jetzt überhaupt kein Freund von Foren im Internet, muss ich zugeben, aber ich habe mich umgeschaut und tatsächlich war ich ein klein wenig überrascht, dass als dein Name fiel und als klar war, dass du in Würzburg trainierst, der ein oder andere Fan sich in Foren so geäußert hat von wegen, ui, da kommt jetzt aber der Steinzeit-Basketball auf uns zu mit Bauermann, der spielt doch bestimmt wie vor 15 Jahren und nicht so wie ein Trinkieri oder wie ein Leibenaht. Was sagst du solchen Kritikern oder wie entgegnest du solchen?
Finde ich total amüsant, um ehrlich zu sein. Also, finde ich amüsant und wenn Verteidigung auf hohem Niveau und Ballbewegung und harte Trainingsarbeit altmodisch sind, dann bin ich das gerne, finde das amüsant und das sind ja die wahrscheinlich immer gleichen, die sich da zu Wort melden. Wahrscheinlich haben wir gegen ihre Vereine ein paar Mal zu viel gewonnen. Also das finde ich amüsant, aber kein Grund für schlaflose Stunden.
Nee, das glaube ich auch, ja. Aber wenn du jetzt hier die BBL anschaust und die erfolgreichen Vereine anschaust, vom Spielstil her und jetzt auch dein Team, die Würzburger, also wie hat sich das in den 4 Jahren auch verändert, wo du weg warst? Hast du schon gemerkt, das ist jetzt guardlastiger, athletischer, Smallball überall? Oder ist das sowieso eine internationale Entwicklung, die überall so ist? Ob im Iran oder bei den Golden State Warriors oder in Fechter? Wie schätzt du das ein?
Also ich finde das amüsant. Ne? Ich finde das ganz amüsant, weil ich habe zu dem Thema vor 2 Jahren ein Buch geschrieben. Und mit Bayer Leverkusen vor 20 Jahren haben wir mit einem spielenden Fünfer in Christian Welp und einem Stretch Four in Knall Johnson gespielt und haben mehr als 100 Punkte im Schnitt gemacht. Mhm. Viele Dreier zu nehmen, viel Pick and Roll zu spielen, 4 außen, einer innen. Erstens ist das überhaupt nicht neu. Das haben wir vor 20 Jahren mit Bayer Leverkusen gemacht. Und zweitens zu glauben, dass es denn so sein müsste, ist genauso irrig.
Genau.
Du musst dir nur die San Antonio Spurs angucken, die sozusagen ein Basketballspiel mit einem großen Vierer, einem großen Fünfer, die zwar natürlich nach wie vor auf hohem Niveau verteidigen, die auch schnell spielen, aber die alles andere tun, als nur 4 außen und einer innen und innerhalb von 5 Sekunden abschließen. Also insofern, mich langweilt die Diskussion, um ehrlich zu sein, etwas und mich langweilt noch mehr die Tatsache, dass man mir da solche Label aufdrückt, aber ich glaube, man tut solchen Stimmen zu viel Gutes, wenn man darüber redet.
Das Problem ist ja, dass es wird immer gemeckert. Also es gibt ja auch Leute, die meckern, genau, wenn sie 6 richtige im Lotto hatten, weil sie sagen, ich weiß nicht, genau, wohin mit dem Geld. Also
genau, also ich finde, wir können uns über viel interessantere Dinge unterhalten als solche Meinungsäußerungen, die auch in Ordnung sind. Jeder kann seine Meinung haben und das ist auch gut und schön so. Dafür leben wir in einer freien Gesellschaft mit freier Meinungsort. Ich finde das langweilig und auch inhaltlich albern.
Wie viele Spiele hast du jetzt von den Würzburgern in der Zeit, seitdem du zugesagt hast, dir denn schon anschauen können? Und was ist dir so aufgefallen beim Spiel deiner neuen Mannschaft?
Ich habe mir natürlich einige Spiele anschauen können und finde, dass es offensichtlich ist, dass im Spiel der Mannschaft immer wieder Brüche gibt. Das hängt sicher auch damit zu tun, dass sie nicht in der Lage waren, personell eine Kontinuität herzustellen. Da gab es eben immer wieder Verletzungen von Leistungsträgern. Dann haben auch Spieler den Verein verlassen. Und immer dann, wenn du große Fluktuationen hast in einem Kader, der ja auch noch relativ neu zusammengestellt wurde am Anfang der Saison, dann tut das der Kontinuität in der Leistung nie gut. Und deshalb ist es notwendig, dass wir viel miteinander trainieren, dass wir gesund bleiben und natürlich auch über eine Neuverpflichtung eine Qualität in die Mannschaft bekommen, die uns weiterhilft.
Mhm. Ja, zu Beginn der Saison waren wir persönlich von Telekom Basketball sehr optimistisch, was Würzburg anging, denn Wladimir Mihailovic, den haben wir in der letzten Saison über den grünen Klee gelobt. Und als er dann mit Jake Odom zusammen dieses Backcourt da gebildet hat, gab es eigentlich von uns ein klares Two Thumbs Up für alle Playoff-Ambitionen der Würzburger. Hat aber nicht funktioniert mit diesen beiden, speziell mit Odom und Mihailovic. Im Nachhinein ist es jetzt egal, weil einer von beiden eben nicht mehr da ist. Aber wird es dann in der Richtung, also Neuverpflichtung, dann auch im Guard-Bereich vermute ich mal geben? Oder?
Genau, es muss, wir versuchen einen Spieler zu finden, was nicht leicht ist, natürlich, weil der Markt leer ist. Und du hast es gesagt, die Bedeutung von Guards, von Aufbauspielern, von was man einen Ballhandling to Guard nennt. Früher war das einer, der von Blocks gekommen ist und draufgehalten hat. Mhm. Heute ist das Profil eben, dass diese Leute, diese Spieler ähnlich wie ein Aufbauspieler sehr gut den Pick and Roll spielen können und eben nicht nur Werfer sind, wie sie das vielleicht früher waren. Und die sucht jeder. Es ist schwer, es ist immer schwer, diese zu finden, aber es ist besonders schwer, sie zu finden, wenn die Saison in vollem Gange ist. Umso intensiver und sorgfältiger müssen wir suchen.
Ja. Vertrag bis 2020. Respekt, muss ich sagen, Dirk. Das ist eine lange Zeit. Du hast es auch gleichzeitig bei der Presseerklärung mitformuliert, dass die Sache mit der Halle und sowas alles, dass das sehr wahrscheinlich ist. Gib doch mal dem Würzburger Fan oder auch uns so eine Perspektive. Wann steht denn diese Halle dann da und wann geht's denn da los? Haben die was konkret schon gesagt?
Datum kann ich keines nennen, ob das 2019 wird oder etwas später. Das kann ich nicht genau sagen. Mhm. Wichtig ist, dass die Halle kommt, weil es dem Programm und den Fans eine Perspektive gibt. Optimismus auf eine erfolgreiche Zukunft, dass eine neue Halle immer auch ein Katalysator ist, neue Entwicklungen anstößt. Das wissen wir aus vielen Beispielen. Insofern ist diese Halle wirklich sehr wichtig für die Entwicklung des Würzburger Basketballs. Ich bin alles und sicher, dass sie kommt. Da sind noch Hausaufgaben zu erledigen. Das wird passieren. Das Programm bis dahin so zu entwickeln, dass es sich um eine stabile Playoff-Mannschaft handelt und irgendwann auch eine Mannschaft, von der die Experten glauben, dass sie eine Halbfinalqualität hat. Das wird Zeit brauchen, viel harte Arbeit, aber das soll uns nicht davon abhalten, das zu versuchen.
Mhm. Wir haben gerade sehr, sehr lange über Alba Berlin gesprochen, als du noch nicht in der Leitung warst. Und da ging es ja auch um die großen Fußstapfen eines Sascha Obradovic, die der neue Trainer Schwierigkeiten hatte, diese Fußstapfen auszufüllen. Aus deiner Erfahrung als Trainer, wie lange dauert es, wenn du jetzt bei der Mannschaft bist, dass das, was du machst, das, was du der Mannschaft beibringen möchtest, dass sie darauf reagiert und dass sie so Dinge annimmt, dass sie, sagen wir mal, alte Schreibweisen des alten Trainers vergisst, will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest, dass deine Handschrift zu erkennen ist?
Hängt immer sehr stark natürlich ab von der Mannschaft selber. Das muss man abwarten. Ich denke, dass insbesondere nach dieser dreiwöchigen Trainingsphase jetzt um das All-Star-Spiel herum da schon eine Handschrift zu erkennen sein wird. Im immer dann, wenn du im laufenden Galopp den Reiter wechselst, kann man nicht erwarten, dass sich die Dinge von heute auf morgen ändern. Außerdem war ja mit beileibe nicht alles schlecht hier, sondern Doug Spradley ist ein hervorragender Trainer, den ich sehr respektiere, den, glaube ich, alle Kollegen in der Liga schätzen. Also insofern muss man ja auch nicht so tun, als wenn jetzt hier nun der Basketball neu erfunden werden müsse. Wie viel möglich ist noch in diesen letzten 5 Monaten, 6 Monaten, wenn es gut läuft, das muss man sehen. Das ist aber nur ja sozusagen der eine Grund, weshalb ich gekommen bin. Der andere ist die langfristige Entwicklung des Programms. Und da ist das eine wenigstens genauso wichtig wie das andere vielleicht. Mhm. Oder sicher für mich jedenfalls noch wichtiger.
Wie gehst du da eigentlich vor dann jetzt mit der neuen Mannschaft? Also tatsächlich auffällig ist bei Würzburg, das ist so, wie ich die Spiele gesehen habe bisher, die Mannschaft wird sehr, sehr stark von Jake Odom geführt, sowieso beeinflusst. Also er hat einfach sehr, sehr viel den Ball in der Hand. Und er ist ein Spieler, der sehr, sehr stark das Spiel so an sich reißt, so möchte ich es mal nennen, im positiven wie im negativen Sinne. Gehst du dann sofort auf, also zu jedem Spieler einzeln hin? Machst du Einzelgespräche oder sortierst du aus und sagst, okay, mit dem Odom muss ich sowieso alleine reden, weil das ist derjenige, der von dem alles hängt alles ab? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder wird nur die Mannschaft in Gänze angesprochen zum
Neustart? Sowohl als auch. Also natürlich redest du mit der Mannschaft als Team und genauso wichtig ist es, mit jedem unter 4 Augen zu reden, einfach um ein Gefühl für die Spieler zu bekommen. Und über die Analyse des Status quo findest du dann Lösungen, kurzfristige, langfristige Lösungen. Aber wie das nun konkret aussehen wird, erstens noch sehr früh, zweitens würde ich da öffentlich nicht drüber reden wollen. Das wird man dann sehen. Natürlich ist es notwendig, dass wir es auf etwas besser verteilen und dass nicht alles so sehr von Jake abhängt, denn das ist über längere Zeiträume auch so nicht von ihm so nicht durchzuhalten und aufrechtzuerhalten. Insofern wird das sicher eine Schraubenstellung sein, die wir vornehmen. Wie andere aussehen, muss man abwarten.
Ja, Neustart ins Jahr 2017. Dirk ist wieder zurück in der BBL. Wir natürlich haben uns wie Bolle gefreut, denn du bist eine Basketballpersönlichkeit in Deutschland und wenn diese Liga Dinge braucht, Personen braucht, dann im Wesentlichen charakterstarke Persönlichkeiten. Freust du dich so richtig? Also hast du so richtig nach dem Telefonat mit der Agentur gesagt, ja, also boah, super? Oder musstest du auch erstmal sacken lassen aufgrund der Aufgabe und aufgrund der Herausforderung? Wie war so die allererste Emotion?
Meine erste Reaktion war, Würzburg in jedem Fall ganz viel Potenzial und ein sehr interessanter Verein. Dass jemand, der so viel Erfahrung hat in dem Geschäft und so viel gesehen hat, dann nicht in Teheran in seinem Wohnzimmer auf und ab hüpft, ist auch klar. Und insofern habe ich mich gefreut über das Angebot, auch das damit verbundene Vertrauen, weiß aber genau, wie viel Arbeit damit verbunden ist und einfach Freude darüber, dass es die Form von Respekt gibt, Vorfreude auf die Aufgabe, aber sicherlich kein überschwängliches Hoch- und Runterhüpfen wird auf meinem Rücken nicht gut tun.
Und würde, glaube ich, auch nicht zu deiner Persönlichkeit passen. Du bist ja jetzt nicht, ich würde mich jetzt sehr wundern, wenn du jetzt da die bunten Ballons in Teheran auf vom Balkon werfen würdest.
Genau, genau.
Gut.
Keine gute Idee.
Keine gute Idee. Dann bedanke ich mich schon mal für dieses sehr kurzfristig anberaumte Gespräch. Wie gesagt, du wirst ständig ein magentafarbenes Mikro unter der Nase haben. Ich hoffe, du wirst dich daran gewöhnen und ja, ist ja nichts Neues für dich. Du warst ja einer unserer Kollegen am Anfang des Projekts Telekom Basketball. Insofern wird dir die Farbe des Mikrofons bekannt vorkommen.
Genau, kriegen wir hin.
Kriegen wir hin. Sehr gut, dann wünsche ich gute Einwohnzeit. Ich hoffe, du findest schnell Unterschlupf da in Würzburg. Die Gegend kommt dir ja so halbwegs bekannt vor, auch wenn es früher Oberfranken war, ist es jetzt halt Unterfranken. Nee, Mittelfranken.
Ja, aber Unterfranken. Der Sprache bin ich ja schon mächtig, insofern.
Ja, obwohl, das ist ein Unterschied. Macht ihr da? Ja, ja, das ist tatsächlich, muss man da unterscheiden. Gut, dann würde ich sagen, auf bald, Dirk, gute Zeit und ja, Vollgas in Würzburg. Bis dahin.
Schöne Grüße.
Ciao, danke, danke.
Danke, tschüss.
So, ja, da war er, ui, das wollte er nicht so hören mit der Kritik von, aber ich sag, ich bin genau seiner Meinung bei dem Thema, dass einzelne Stimmen da meckern, das kommt wirklich überall vor, da können sie die tollsten Sachen verkünden, egal was, also den Weltfrieden, da kommt auch einer und sagt, Weltfrieden braucht kein Mensch, also ab und zu, dass man sich mal die Körper einhaut, ist doch super. Also gemeckert wird immer. Immer, immer, immer. Und das ist leider sehr, sehr schade. So, wir kommen zu einem Thema. Ja, da müssen wir, wirklich meckern, um Himmels Willen. 2016 war ja aus Sicht der Easy Credit BBL auch ein klarer Cut von der BeCo zur Easy Credit BBL. Dann gab es 5 Spieltage und schwupp hat ein Verein sozusagen die Insolvenz angemeldet oder mitgeteilt, dass die Zahlen, die man gemeldet hat, sowieso nicht stimmen. Und das Thema Phoenix Hagen hat uns dann zu einem frühen Zeitpunkt der Saison so arg beschäftigt, dass wir traurig waren, enttäuscht waren, sauer waren und ein bisschen gemeckert haben. Und das machen wir jetzt auch. Jetzt ist Jödi in der Leitung. Jörg Dierkes begrüße ich als Experten des Hagener Basketballs, unser Hauptkommentator in dieser Region. Jörg, grüß dich.
Hi, frohes Neues.
Ja, frohes Neues, ganz genau. Ja, du bist einfach hier live reingeschaltet worden. Wir machen das heute komplett super dreist, damit die Menschen, mit die mit uns sprechen, so völlig... Also du weißt gar nicht, worum es geht zum Beispiel, ne? Also du hast jetzt so halbwegs mitbekommen.
Nicht wirklich.
Es geht um dich und deine Zukunft. Nein, es geht natürlich auch um die Vergangenheit. Du hast ja viele Spiele von Hagen mitbekommen in den letzten Jahren, logischerweise als Kommentator. Jetzt in der Nachbetrachtung, ja, also von dem, was da mit Phoenix Hagen passiert ist. Gibt es da eigentlich Menschen, die sagen, das hätte alles nicht passieren müssen, das hätte man vorher verhindern können, warum ist das alles so passiert? Also gibt es da, du hast ja bestimmt auch im Nachhinein viele Menschen getroffen, die sagen, das war richtig der größte Bock des Jahres, das hätte man anders machen können.
Ich sag das mal anders. Es gibt einen Haufen Menschen, oder eigentlich alle sagen, das hätte so nicht passieren dürfen. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass man sich in Hagen damit gut auseinandergesetzt hat, dass man, ich sag mal, der Hagener Basketballfan an sich, dem ist das unfassbar peinlich, was da passiert ist, weil es natürlich in der Außenwirkung katastrophal gewesen ist und weil es natürlich für die Basketballstadt Hagen, die sie nun mal ist, eben eine echte Katastrophe ist, dass dieser Bundesligist, der ja eben aus der Asche von einst Brandhagen entstanden war und der mit den hehren Fortsätzen gestartet war, so soll es nie wieder passieren, jetzt aber dann doch noch viel schlimmer in diesen Schlamassel geraten ist. Also das ist tatsächlich eine Situation, die den Hagenern ehrlich gesagt peinlich ist.
Mhm. Gibt es denn auch eine Art Aufbereitung eigentlich? Also das ist ja vor ein paar Jahren verbockt worden, die ganze Geschichte. Ne? Also ich habe immer das Gefühl, naja, also man soll ja jetzt nicht öffentlich Namen kolportieren und Personen hinhängen, aber wird das insoweit aufbereitet, dass man sagt, okay, der hat's verbockt und das, weil der Verein ist ja immer so eine Meta-Ebene, aber es waren ja am Ende irgendwelche Einzelpersonen, die irgendwelche Dinge beschlossen haben und am Ende stehen da riesen Schulden. Werden diese Menschen kontaktiert, zur Verantwortung gezogen oder ist das einfach jetzt schon vorbei?
Also das Bemühen ist unbedingt da, das aufzuarbeiten. Das Bemühen ist aber auch da, keine schmutzige Wäsche zu waschen. Mhm. Wie bei ganz vielen Situationen, es gibt immer einen Vater des Erfolges, aber beim Misserfolg sind es eben ganz viele Väter. Und so ist halt auch die Situation in Hagen. Man weiß, dass man über viele Jahre hinweg eine große Bugwelle auch an Schulden vor sich hergeschoben hat, Verbindlichkeiten, die immer schon auf den Etat gedrückt haben, weswegen es ja auch für Ingo Freier alle Jahre wieder ein Abenteuer war, überhaupt eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenzustellen, weil er eben extrem klamm war in den Mitteln, die ihm zur Verfügung standen. Mhm. Diese Bugwelle ist also über Jahre vorweggeschoben worden. Dafür gab es Verantwortliche, gibt es Verantwortliche. Das hat man zum Teil auch noch toleriert, weil, wie das häufig im Vereinswesen so ist, natürlich dann auch immer das Prinzip Hoffnung mitgeschwungen hat. Na, das klappt schon nächstes Jahr. Wir kriegen einen neuen Sponsor oder wir holen aus den Sponsoren vielleicht noch etwas mehr raus, können etwas mehr über die Zuschauereinnahmen generieren und. Aber diese Hoffnung hat sich halt nie bestätigt. Im Gegenteil, es ist zum Teil noch schlimmer gekommen, weil einige Sponsoren abgesprungen sind, beziehungsweise selber nicht mehr in der Lage waren, dann auf dem Basketball in Hagen noch zu unterstützen. Und da war dann Kreativität gefragt, die so nicht gekommen ist. Und dann kam halt das Chaosjahr 2015, 2016 zustande, wo innerhalb von 13 Monaten, glaube ich, 4 Geschäftsführer tätig waren. Der eine nicht von dem anderen wusste, was er wirklich getan hat, da auch nicht saubere Übergangsgänge geschaffen worden sind. Und die dann dazu geführt haben, dass im Sommer dann die absolute Katastrophe eintrat. Da hatte man ja nach dem Schuss vor den Bug im März saubere Zahlen vorgewiesen und man hatte auch Absichtserklärungen von Sponsoren, die zahlen wollten. Aber man hat dieses Geld nie eingetrieben. Mhm. Und somit war diese Saison im Prinzip von vornherein zum Scheitern verurteilt.
2017, ach was sag ich, 2018, 2019, 2025, Jödi. Jetzt gucken wir doch mal. Also, wir beide waren schon Anfang der 90er Jahre gemeinsam im Hagener Basketball. So. Und du kennst den Hagener Basketball seit ewigen Jahren und Tagen. Bist Journalist. Ja, so. Wie groß ist denn auch vielleicht dein Interesse? Mach du das doch. Kannst du nicht auch da mal jetzt was machen? Also, hast du den Wunsch vielleicht auch zu sagen, wisst ihr was, ich rette den Hagener Basketball. So ganz überspitzt. Du hast doch total Plan von der ganzen Sache. Zieh den Karren doch da mit aus dem Dreck. Du kennst doch, du bist beim WDR, du bist Journalist, du kennst 1000 Menschen.
Ja, kannst, genau, das ist es. Du kennst, wie man halt so als Journalist ist, hat man von allem ein bisschen Ahnung, aber von nichts wirklich.
Die Leitung ist gerade ganz schlecht. Nee, aber jetzt mal im Ernst.
Ich traue mir nicht zu, sowas besser zu machen, muss ich glaube ich auch nicht. Man muss auch nicht unbedingt den Beweis antreten, das besser zu können, nur um es kritisieren zu können.
Warte, nochmal zum Mitschreiben. Man muss nicht, nochmal, ich will das wirklich mitschreiben für 2017 als Leitspruch, man muss nicht alles besser...
Was habe ich denn gesagt? Man muss den Beweis antreten, etwas besser zu können, nur um es auch dann nachher kritisieren zu können. Ah. Das ist ja auch ein Prozess, man kann dabei lernen, man kann Dinge mal gut finden und dann feststellen, oh nee, war doch das falsche Pferd, auf das man da gesetzt hat. Ich glaube auch nicht, dass es einen Mann oder eine Frau gibt, die in der Lage ist, das zu stemmen und das hinzubekommen. Die Begeisterung für Basketball in Hagen ist da. Was jetzt fehlt, ist, das auf gesunde wirtschaftliche Füße zu stellen. Das ist sicherlich der Job von mehreren. Und dann sollte man endlich mal entdecken, wo man in Hagen eigentlich ist, mal ein gewisses Selbstverständnis auch entwickeln, zu sagen, wir haben das komplette Ruhrgebiet im Rücken, einen Ballungsraum mit fast 5 Millionen Menschen.
Was der Wahnsinn ist,
ne? Da ist irgendwer, der auch Spaß am Basketball hat.
Ja, das ist ja die Geschichte. Ich meine, schau dir in Franken, Bayreuth, Bamberg, Würzburg, Nürnberg hat ja auch noch eine gute Basketballmannschaft über Jahre gehabt. Da tummeln sich, oder hier Ludwigsburg, Tübingen, Ulm, die sind auch alle zusammen in einer Gegend. Crailsheim. Ja, und dann hast du dieses Ruhrgebiet als Basketball-Diaspora. Gut, da spielt man halt sehr viel Fußball, aber trotz alledem. Das muss doch möglich sein, da mal irgendwas auf die Beine zu stellen. Und das sollte doch eigentlich der Jödi machen. Jödi. Mhm. Okay, du berichtest weiterhin drüber. Das ist dir lieber.
Ja, wäre mir lieber.
Okay, 2000, ich habe es gerade schon mit Alex Frisch besprochen. Du bist eine Stimme von Telekom Basketball, ein Gesicht von Telekom Basketball und die Menschen wollen den privaten Jödi vielleicht auch mal kennenlernen. Es ist soweit, Jödi. Hosen runter. Was war dein schönster privater Moment 2016?
Mein schönster privater Moment?
Also das Wort Basketball darf nicht drin vorkommen.
Ja, das ist schwierig. Der schönste Moment war tatsächlich, und der hat auch was mit Basketball zu tun, weil zum Geburtstag mein Sohn einen Basketballkorb, eine Kopfanlage.
Nee, das darf dann, nein, das Wort Basketball darf nicht drin vorkommen.
Wirklich ein Volltreffer.
Aber du kannst doch nicht im Ernst sagen, der Basketballkopf für deinen Sohn, wenn ich sage, das Wort Basketball
doch, darf
nicht
vorkommen. Weil er damit nicht gerechnet hatte. Also das war ganz klar, den gibt es nicht. Der passt nirgendwo hin, wir können den nirgendwo aufstellen und im Garten ist doof und auf dem Rasen sowieso bescheuert und in der Einfahrt ist kein Platz. Und so ein Quatsch halt. Mhm. Und er hat's geglaubt und dann war er halt doch da und die Freude war halt riesig. Und das ist so ein Moment irgendwie, wo man echt richtig Spaß dran hat. Also der hatte nicht lange was mit Basketball an der Mütze, er spielt selber Handball, aber hat in den letzten Jahren halt so ein bisschen begeistert dafür gefunden für den Basketball und das war wirklich der Zünder, kann man nicht anders sagen. Also wenn selbst eine Plazy wochenlang quasi vor sich hin staubt, weil es interessanter ist, im eigenen Garten auf den Basketballkorb zu werfen, dann kann man so viel nicht verkehrt gemacht haben.
Hätte ich ja gerne noch einen anderen Privat... Also, gibt es ja nicht noch was anderes, was schön war in 2016 ohne Basketball? Urlaub. Wo warst du denn im Urlaub?
War ich nicht.
Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja
eine traurige Geschichte, die gehört da nicht daher, warum ich nicht im Urlaub war.
Okay, dann 2017. Was ist 2017? Wohin, was hast du dir vorgenommen?
Urlaub. Im Sommer nach Italien.
Sehr gut. Ja, bisschen, das ist schon mal gut.
Bisschen Toskana gucken, Venedig.
Okay.
Venedig selber gucken. Mal schauen.
Okay. Toskana also, im Sommer, so aber...
Dass ins Auto setzen losgeht. Ja.
Gut, aber wichtig, Jüdi, für den Hinterkopf, Toskana im Sommer, da ist wenig Meer und wenig Strand. Ne? Nur wenn der Junge irgendwann schimpft und sagt, Papa, ich will
das Strand. Das ist so nicht ganz richtig, weil zum Beispiel auch Pisa in der Toskana liegt und Pisa nun mal bekannterweise fast direkt am Meer. Also auch da ist auch ein bisschen Meer. Geht's aber auch gar nicht so drum. Ist nicht so als Badeurlaub geplant.
Ah, okay.
Wirklich ein bisschen gucken, sich treiben lassen, ein bisschen durch die Gegend fahren, sich Städtchen anzugucken, das Essen zu genießen. Das Einzige, wo mir so ein bisschen unheimlich wird in der Toskana im Sommer, sind auch diese Schäfer und großen Mücken. Und die sind unangenehm, aber ansonsten
ja,
glaube ich, wird das ganz nett.
Gut, dann dabei schon mal viel Spaß. Jetzt zum Abschluss noch kurz die Vorhersage, ganz schnell. Wer wird deutscher Meister? Also das Wort Basketball darf jetzt wieder vorkommen.
Ganz überraschend werde ich jetzt sagen Bamberg.
Mhm. Wer wird Pokalsieger? Ist in Berlin, weißt du ja, ne? Also Top 4, Berlin, ja. Februar.
Ja, nee, ich glaube, das Momentum ist tatsächlich bei Ulm.
Ulm wird Pokalsieger, okay, gut. Und wer wird der MVP der Liga?
Ja, das ist sicherlich eine schwere Frage. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass sich momentan für meinen Geschmack gar keiner wirklich aufdrängt. Somit könnte es vielleicht, je nachdem wie überraschend Ulm noch auftritt, könnte es vielleicht ein Deutscher werden, entweder ein Wiedergenesener oder einer, der schon lange mit dabei ist und auf der Playmaker-Position in Ulm viel zu tun hat. Es könnte vielleicht aber auch ein Bamberger sein, auch mit deutschem Pass. Also da sehe ich dieses Jahr mal Chancen.
Ein Bamberger mit deutschem Pass?
Ja.
Wer ist das denn da? Also,
bei Bamberg? Und Herr Theis?
Theis MVP, okay, gut.
So, warum denn nicht?
Nee, der ist schon sehr gut, ja, es geht ja gut. Super Spieler.
Steht die Entwicklung nach oben.
Und wenn du jetzt Melli dagegen siehst zum Beispiel, den würdest du nicht nehmen. Ich will jetzt mal, ja, ich muss ja, schon mal
erzählen. Es drängt sich keiner auf, aber es ist die Qual der Wahl, das muss man durchaus sagen. Also Melli ist schon eine Granate, da gibt's mal nicht.
Ja.
Also gut, dass ich sowas nicht wählen muss, finde
ich. Ja, ich habe auch, ja, also gut. Genau, aber das ist eben der Vorteil, wenn man kalt erwischt wird, ne? So ja. Nach dem Motto, Jüdi, wir rufen dich morgen an für einen Podcast und Thema, nö, Thema machen wir erstmal nicht. Gut, ich sag danke. Ich wünsche dir alles Gute für 2017, auf dass du, wenn es auch kein Hagener Basketball wird, bei deinen anderen Spielen viel, viel Spaß haben wirst und vielleicht auch irgendwann da dir der MVP über die auf dem Parkett.
Mal gucken, ich werde genau hinschauen, vielleicht entdecke ich ihn noch.
Vielleicht entdeckst du ihn noch. Schöne Zeit, Jüdi, wir sehen uns.
Selber. Tschüss.
Tschüss. So, wir... haben es ja eingangs schon gesagt, dass wir den Buschi nicht hier haben. Weil der Buschi ist Skifahren. Es ist der 2. Januar und das ist die klassische Buschmann-Skifahr-Saison. Also rund ums Neujahr ist der Kerl irgendwo auf der... Er liebt Skifahren. Also er liebt es wirklich. Und Das sei ihm natürlich gegönnt, um Himmels Willen. Wir werden aber trotzdem mal einen Überraschungsanruf, also ich weiß nicht, ob er ans Telefon geht, natürlich werden wir eine fremde Nummer nehmen, jetzt nicht mit meinem Handy oder sowas, sondern eine Nummer, die er nicht kennt, und werden dann mal versuchen, ob er dran geht. Das machen wir jetzt. Ich glaube, er geht nicht dran. Also es ist jetzt Mittagszeit und er ist auf der Piste. Aber vielleicht denkt er ja, okay, fremde Nummer und das ist RTL oder Sat1. Ich weiß gar nicht, ob er eine Mailbox hat. Er ist nicht der Mailbox-Typ. Oh, Mailbox.
Hallo, hier ist die Mobilbox von
Frank Buschmann. Ha.
Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton.
Ja, hallo, this is ESPN Germany. Mr. Buschmann, wir suchen immer noch einen großen Chef für den ganzen Laden hier. Wir machen nämlich einen deutschen Ableger auf von der ESPN. Und bringen auch direkt ein NFL-Team mit. Das werden sein, die Munich Dancers werden spielen für die NFL nächstes Jahr. Wir brauchen einen Chef für ESPN, wir brauchen einen Chef für die NFL-Team. Wir haben geschaut in Deutschland, wer das könnte sein. Es ist nur der eine Name überall, geistert rum. Das ist der Buschmann. Und da haben wir gesagt, da rufen wir an. 2. Januar, vielleicht hat er noch Zeit für ein neues Jahr. Mr. Buschmann, Sie können uns gerne zurückrufen. Und dann werden wir bestimmt einen Kontrakt machen. Also wir haben nicht so viel Geld, aber es geht ja um Emotionen, denn die Emotion ist das Wichtigste, viel wichtiger als das Geld. Okay, viel Spaß noch in der Hinterglams oder wo sie jetzt sind. Okay, der war also nicht da. Gut. Dann rufen wir jetzt mal an. Also einer, der immer sehr, sehr gerne dummes Zeug redet übrigens. Wir sind ja bei der Rubrik, unsere Kommentatoren, Moderatoren mal ein bisschen privat auch vorzustellen. Das ist Arne. Ja, Arne Malsch. Der ist sehr, sehr lustig. Also ist ein super, super lieber und sehr lustiger Kerl. Mit dem kann man über jeden Mist reden. Und der weiß auch noch nichts von seinem Glück. Den rufen wir jetzt mal. Der sieht natürlich jetzt auch eine Münchner Nummer auf dem Display, aber die er aber nicht kennt. Vielleicht weiß er dann ungefähr in die Richtung, wo es geht. Aber der geht immer dran. Also das ist einer, wenn der verfügbar ist, geht er ans Telefon. Weil er einfach viel zu neugierig ist. Der will natürlich wissen, vielleicht denkt er ja auch, er kriegt noch ein, muss kurzfristig irgendwo antreten, weil...
Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Vodafone-Mailbox von
Arne Malsch.
Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal.
Ja, hallo, hier ist ESPN Deutschland. Herr Malsch, wir suchen noch einen Chefmoderator, Chefkommentator. Wir haben die Rechte der vierten norwegischen Fußballliga als erstes im Programm. Und da haben wir gehört, Sie sind ja aus dem Norden, Sie kennen sich da aus. Und wir würden dafür schon mal gerne, wir steigen da ein mit dem Start der Rückrunde. Da sind natürlich ein paar Spiele ausgefallen, denn da hat es jetzt minus 25 Grad. Aber in Helsinki gibt es das Stadtderby am Wochenende. Und zum Auftakt von ESPN Deutschland würden wir ganz gerne mit Ihnen da arbeiten. Also wenn Sie Zeit und Lust haben, die Nummer sehen Sie ja im Display, rufen Sie zurück. Wir wollen mit Ihnen arbeiten und wir wissen, dass Sie bei Telekom Basketball sind. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, setzen Sie eine Null hinten dran. Sie kriegen mehr Geld von uns und denken Sie dran, vierte finnische Liga, das ist doch Ihr Steckenpferd. Herr Malsch, Sie rufen zurück. Gut, okay, die sind auch nicht da. Puh, jetzt, das ist ja halt, da arbeitet keiner am 2. Januar. Ja, die denken sich, puh, gehe ich doch nicht ans Telefon, wer ruft denn da an? Kunde droht mit Auftrag. Aber, liebe Freunde des einzig wahren Hallensports, wir haben natürlich einen, der arbeitet immer. Also das ist wirklich so. Das ist jetzt wirklich wahr, was ich sage. Und der aber, oh Gott, der bringt mich, vor allen Dingen bringt er mich um. Denn der weiß auch nicht, der bringt mich um. Er wird mich töten. Ich werde diesen Podcast vermutlich nicht überleben.
Moinsen, frohes Neues.
Wir haben uns gedacht, also das weißt du nicht, aber der Alex und ich, dass wir einfach mal in unsere Telekom-Basketball-Moderatoren-Kommentatoren-Runde durchtelefonieren und ein bisschen plaudern.
Das ist ja eine riesen Überraschung. Ich habe leider null Zeit gerade.
Ja,
du bist aus Gutmenschtum, gute Vorsätze ans Telefon gegangen.
Ja, das ist.
Aber du hast zwei Fragen, komm.
Zwei Fragen? Boah. Du hast letzte Nacht Dennis Schröder kommentiert. Atlanta Hawks gegen San Antonio Spurs. Ich steig mal sportlich ein.
Das stimmt, ja.
Ich habe echt nur zwei Fragen. Och komm, drei.
Ja, komm, es kommt darauf an, wie du dich anstellst. Ja,
gut, also wie gut, nee, nicht wie gut war Dennis Schröder. Wie gut gefällt dir Dennis Schröder? Ach, ist eine Scheißfrage, das ist streichen.
Gestern war es Licht und Schatten. Lass uns über Tim Hardaway Jr. sprechen. Der hat ein geiles Spiel gemacht.
Tim Hardaway Jr. interessiert doch jetzt erstmal von unseren Telekom-Basketball-Podcast-Hörern.
Ja, da hast du auch wieder recht. Also eine Frage hast du jetzt schon mal verspielt.
Ach komm.
Jetzt kommst du mit der zweiten.
Okay, du, ich habe dich als Allzweckwaffe vorgestellt. Du machst Eishockey, du machst Basketball, du machst vierte finnische Liga, obwohl da Arne ganz spitz drauf ist, wie ich gerade gehört habe. Aber was machst du am allerliebsten? Was ist dein Lieblingsjob?
Aktuell tatsächlich Basketballmoderation.
Basketballmoderation, also den Menschen Hallo und Interviews und dann zum Kommentator geben und wieder Interviews führen, das machst du am liebsten?
Ja, weil es für mich am geilsten ist, gerade so das zu erleben halt, weil man einerseits voll dran ist am Parkett und mit allen sprechen darf, aber natürlich auch den großen Jungs, also quasi dir, Buschi, Koch und wie sie alle heißen, lauschen kann. Das ist natürlich überragend. Mhm. Deswegen macht mir das am meisten Laune.
Okay, gut. Und jetzt wollen wir auch, und das haben alle mitgemacht bisher, Klichers, also jetzt enttäusch mich nicht, ne? Also wir haben alle durch.
Ich enttäusche nie.
Nein, ich weiß ja, du bist ja ein ganz braver. Dann erzähl uns doch mal ein bisschen was, was du dir für das neue Jahr vorgenommen hast, was nicht mit deinem Beruf zu tun hat. Privat.
Oh, ich habe mir sau viele Sachen vorgenommen. Ich bin ja ein richtiger Spalter in dieser Hinsicht, weil viele Leute hassen diese Vorsätze. Ich liebe sie.
Okay,
und
gut.
Und habe mir eine Million Sachen vorgenommen.
Okay.
Also ich verstehe die ganzen Menschen nicht, die da immer sagen, man soll das nicht machen. Ich will mehr Rhythmus in meinem Alltag. Das ist für einen Sportjournalisten unglaublich schwer.
Das ist fast unmöglich.
Ich weiß, es ist jammern auf hohem Niveau wahrscheinlich, weil die meisten Leute sagen, hey, beschwer dich nicht, du bist ja immer in der Halle. Kostenlos und kannst alles miterleben, aber es ist manchmal auch echt ein Brett, da immer rumzureisen, und ich will irgendwie es schaffen, einen Rhythmus in mein Leben reinzubringen. Mhm. Also das heißt, mal morgens normal aufstehen, mal abends, nachts gut ins Bett gehen, und du hast gesehen, wie gut ich das umsetze. Ich habe direkt gestern Nacht bis um 3 gearbeitet. Wunderbar. Läuft.
Also der erste Vorsatz schon am 2. Januar, bam, weg.
Am 1. schon eigentlich, wenn man
am so ersten, will. Genau, ja. Genau.
Direkt am 1. Januar wieder weggeschmissen, das Ding. So ist das, ja. Aber das war der große Vorsatz, mehr Rhythmus im Leben des Alex Klich.
Und noch was, ich finde das ja spannend. Was hast du dir noch vorgenommen? Eine Sache noch.
Was habe ich mir noch vorgenommen? Es ist natürlich auch nicht alles für die Öffentlichkeit. Ich bin ja jetzt hier tatsächlich im Podcast gelandet. Deswegen muss ich da jetzt
aber die Leute wollen es geht ja darum, dass man die Leute wollen dich ja näher kennenlernen, damit sie dich auch noch mehr mögen können. Also insofern.
Einen gebe ich dir noch. Hm? Tatsächlich Stichwort Ernährung.
Ah,
das musst ja du am besten wissen, dass ich jeden Tag ein Kilo Fleisch reinhaut. Ja,
wir sind Jäger und Sammler. Gut, okay.
Ja, ja, dass da bei mir natürlich auch schlechter Einfluss von dir passiert ist. Wir sehen uns leider viel zu oft. Würde ich gerne ein bisschen mich besser ernähren. Also es liegt alles auf der Karte Gesundheit bei Alex Klich. Mehr Rhythmus im Leben, bessere Ernährung, bessere Kollegen, bessere Gespräche.
Ja, ein paar Sachen kann man sich ja nicht aussuchen. Ein paar Sachen, da kriegt man ja einfach so vorgesetzt. Da kann man
deswegen ist der Vorsatz bessere Kollegen auch gar nicht aufgetaucht. Ja. Den kann ich mir leider nicht erfüllen selber.
Besserer Rhythmus und bessere Ernährung. Ich werde ein wenig drauf achten. Okay.
Ja, das wäre toll, wenn du mich da unterstützt. Das wäre super.
Gut, dann. Ich weiß, ich habe übrigens den Hörern schon gesagt, dass du mich für diese Aktion hier töten wirst, und ich habe mein Ableben schon quasi kundgetan. Aber dann.
Nö, das war okay. Ich muss sagen, es war okay. Du hast mich jetzt gut überrumpelt, das ist in Ordnung.
Alles klar.
Besser als mit Vorankündigung. Wunderbar.
Siehst du? Ah, okay. Spaß. Gut, ja dann. Sag ich danke, Klichers. Ja. Und weiter reinklotzen. 2:17.
Ja, yes. Haut rein. Ja,
yes,
weiter.
We can.
Immer weiter.
Immer weiter. Ciao. So, ich habe doch gesagt, er ist da. Und er ist bei der Arbeit. Und er hat wenig Zeit. Aber wir haben erfahren, dass er Rhythmus möchte. Ja, den kriegt er. Jeden Tag Arbeit ist auch ein Rhythmus. Okay, also, das war ein Telekom-Basketball-Podcast der anderen Art, wie wir das festgestellt haben. Wir haben alles durchgekaut, was ging mit den Menschen, die erreichbar waren. Ich sage danke für das Zuhören. Alle guten Wünsche, alle guten Vorsätze für euch, für Sie daheim sollen in Erfüllung gehen. Sie werden es nicht, aber das können wir nun mal nicht ändern. Trotzdem, frohes Neues, gute Zeit, auf bald.